Herzlich willkommen bei All Friends Folge 3. Die Sendung, wo Kuba und Stella Comics lesen und besprechen und am Ende feststellen, ob das jetzt eine Hausaufgabe war oder nicht.
Ja, diesmal war es beides, fand ich. Also es war eine Hausaufgabe, weil es war wirklich ein Brett.
Es war ein Brett.
Es war ein Brett heute.
Aber ich würde sagen, um das eigentlich schon vorwegzunehmen, es war auf beiden Seiten der Extreme. Es war eine Hausaufgabe, weil es war ein Brett und es war viel, viel zu lesen. Aber, und gleichzeitig auch so, das ist ein Sachcomic, das heißt, man muss was lernen fast, ne? Oder ja. Man lernt dabei was, hoffentlich. Und es gibt Fußnoten und so, und die liest man oder nicht. Aber gleichzeitig hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das lesen muss, weil wir es ja besprechen, wie vielleicht bei den letzten Comics, sondern es war wirklich, das mache ich, würde ich jetzt auch freiwillig lesen. Nicht nur, wenn es Hausaufgabe ist.
Und ich schrieb dann Kuba, ich würde lieber die Frau als Mensch von Uli Lust lesen. Und er so, ja, super, habe ich auch da. So, und dann, wir hatten es beide noch auf dem ungelernten Lesenstapel. Ich hatte zu meinem letzten Geburtstag, ich bin so ein Hochsommerkind, habe ich 4 oder 5 richtig, richtig fette Graphic Novels geschenkt bekommen.
4 bis 5 Hausaufgaben.
So 4 bis 5 Hausaufgaben. Und deswegen war das auf dem Stapel, wo ich dachte, ich glaube, die wird toll, aber habe ich noch nicht geschafft gehabt. Und ich glaube, ich hätte es auch nicht in so kurzer Zeit gelesen, wenn ich sozusagen nicht diese Hausaufgabe gehabt hätte, um es zu lesen.
Und ich glaube, das tut ihm gut, oder?
Ja,
und
voll.
Nicht kapitelweise.
Man muss das nicht über Jahrtausende lesen, wie die Geschichte, in der diese Geschichte erzählt wird, sondern vielleicht ja nicht in Echtzeit lesen, sondern ein bisschen schneller.
Ich glaube, das ist auch der Kern, den ich so gut finde. Und ich glaube, da ist jetzt der Zugang dazu. Und zwar, ich dachte mir, die Kapitel sind sehr unterschiedlich in ihrer Erzählweise und auch in den Themen. Und die sind auch eigentlich in sich geschlossen. Also könnte man hingehen und sich denken, jo, dann lese ich halt nächstes in 2 Wochen oder so. Und das Thema ist eigentlich sehr groß.
Ja, es ist groß. Ja, der Mensch.
Größer. Enthält ja ungefähr mindestens 50% der Menschheit. So.
Ja.
Und dass diese Kapitel behandeln das von sehr unterschiedlichen Seiten. Das ist kein, okay, wir fangen jetzt bei der Biologie an und dann geht's bei der Anthropologie weiter und dann machen wir ein bisschen Geschichte, sondern die kommen mal von oben links und dann von unten rechts und dann wieder quer drüber. Hast du das auch so empfunden oder rede ich mich hier um den Kopf?
Ich hab das beim Lesen nicht gemerkt, ja. Aber da ich gemerkt habe, dass mir manche Sachen besser gefallen haben als andere, wird das genau diese Wechselhaftigkeit gewesen sein, wo mir manche Sachen zugesagt haben und andere eher nicht so. Meine Mutter hat mir gesagt, ja, du bist mir zu esoterisch, sag ich, das ist doch nicht esoterisch. Vor 50.000 Jahren war das die Krankenversicherung, also, ne?
Das war Science, State of the Art, Science war
aber
das, ja.
Aber hallo, natürlich. Also ich meine, wenn du dir was durchgebrochen hast oder ganz komische Pusteln, dann gehst du natürlich, wo gehst du dann hin, ne?
Klar.
Zu jemandem, der ganz tolle Pülverchen und dir ein Blatt hinlegt und dann auf jeden Fall dich beim Vollmond bedenkt.
Genau, und die Person hat wahrscheinlich dann schon auch das Blatt schon 7-mal auf eine Wunde gelegt und da festgestellt, nach der wissenschaftlichen Methode, dass da nichts Schlimmeres passiert
ist. Richtig, oder? Und dass es im schlimmsten Fall sogar hilft. Ja, also,
Ja.
Und der zweite Teil
wird
heißen, die Frau als Mensch, die Schamanin.
Frau als Mann.
Die Frau als Mann, genau. Und dieses Buch ist jetzt schon für den Leipziger Buchpreis nominiert in der Kategorie Sachpreis, in der Kategorie Sachbuch. Mhm. Und das Buch, was wir jetzt vor uns liegen haben, die erste Hälfte, die hat, was ich super faszinierend fand, dass sie im letzten Jahr den Deutschen Sachbuchpreis bekommen hat, in der Kategorie Sachbuch, in der noch nie zuvor ein Comic oder eine Graphic Novel einen Preis bekommen hat. Und das finde ich, zeigt so schön, wie seriös und wie ernst man das Thema Comic sozusagen anpacken kann.
Ja.
Und wie man wirklich auf eine bestimmte Erzählart Lesende mitnehmen kann und begeistern kann.
Ja.
Und,
allem auch Jurys.
Total. Also das ist ja wirklich so, ja, wir fangen mal beim Urschleim an, wo man nicht so, sondern das ist so, ja, krass. So, ich fand's wahnsinnig faszinierend und wie faszinierend die Menschwerdung ist.
Ja, 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 so. Ja, ja. Und eben das meinte ich, wie viele Facetten die Menschwerdung hat.
Ja.
Und es fängt eben nicht beim Urschleim an und geht dann chronologisch weiter, ne, sondern es kommt dann eben mal von da und von da und von da, weil anders kannst du so ein großes Thema auch, glaube ich, nicht
erschließen. Ja, und vor allem es wird ja auch, also wenn man kleine Statuetten findet bei Ausgrabungen, dann hast du so, ja, das ist so zwischen 25 bis 30.000 Jahre alt und dann siehst du, das sind einfach mal 5.000 Jahre Spielraum da, also so, ne, deswegen in so einem Bereich bewegen wir uns dadurch, finde ich es auch völlig okay, da nicht so chronologisch durchzugehen, sondern so ein bisschen eher geografisch oder ja in, einfach aus Regionen zu gucken, wie Menschen als Nomaden sich weitergezogen sind, weil das Klima sich verändert hat sesshaft geworden sind oder weitergezogen sind. Und
Eher an Aspekten als jetzt chronologisch, ne? Weil Klimaaspekte fangen vor 50.000 Jahren an und die bis heute, ne? Und andere Aspekte wie Sozialverhalten und so. Du hast schon die kleinen Figuren angesprochen. Lass uns einen Überblick geben, wie das Buch aussieht vielleicht, weil es vereinigt in sich mehrere Stile, ne? Mhm. Eigentlich kommt es, ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, wie ein normaler Comic daher mit Sprechblasen und Panels und so, und die sind abgegrenzt, aber nicht nur, ne? Und wir haben auch nicht immer unbedingt eine handelnde Person oder mehrere. Manchmal tritt die Uli Lust auf und erzählt dann was aus ihrem Leben, was sie erlebt hat und wie das jetzt zur Story passt oder wie sie Person interviewt hat für dieses Buch, ne? Aber das meiste, würde ich sagen, es ist so eine Art Illustrationscomic, die ich oft nicht so interessant finde, aber hier irgendwie schon. Und vielleicht, weil das dann manchmal fast nahtlos in doch Geschichten übergeht, wo dann Sprechblasen auftauchen und die Eule sagt so, hey, guck mal. Und wir haben ganz viele Objektaufnahmen.
Ja, und die sind einfach so wahnsinnig großartig gezeichnet. Ich hatte ja in der letzten Folge schon meinen Struggle mit dem Uncanny Valley, dass ich einen Comic so schwer ertragen habe. Und sie schafft es wirklich, also ganz eindeutig sind die wirklich fast fotorealistisch, also nicht fotorealistisch, weil sie zeichnet mit einem gröberen schwarzen Buntstift, aber und vor allem analog, was ich auch leider sehr entzückend finde, wenn das wirklich tatsächlich analog gezeichnet ist. Aber sie schafft es, dass wirklich so wahrscheinlich alte Fotografien von Ausgrabungen und natürlich auch alte Aufnahmen von Archäologen, die sich dann wieder sehr weit aus dem Fenster lehnen und wie sagtest du eben so schön, State of the Art, wo man heute sagen würde, ja, nee, das war halt nicht so, aber zu der Zeit dachte man das so. Und da siehst du, dass die Vorlage, dass das das Schwarz-Weiß-Foto war, aber trotzdem geht es so nahtlos in ihren Stil über, der wahrscheinlich sich auch, weil sie wirklich sehr dokumentarische Comics und wirklich Comic-Reportagen macht, dass das wirklich aus einem Guss ist, obwohl das Tierzeichnungen, Menschenzeichnungen, Landschaft, anatomische Zeichnungen, dann Wandfriese, wo eben über Jahrtausende Menschen, die dort gelebt haben, sozusagen das Wandfries weitergezeichnet haben. Und dann kommt dann nochmal ein Bär dazu und da kommt dann nochmal eine kleine Gams dazu und so. Oder ob das eben Flussverläufe sind aus Vogelperspektive oder eben diese kleinen Statuetten. Das ist so, kann ich nicht neutral sagen, weil es ist so großartig gezeichnet. Ja.
Apropos kann ich nicht neutral sagen. Ich habe auch in meinen Notizen ist die erste Notiz gut. ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil manchmal, wenn was richtig gut ist, dann weißt du nicht genau warum, glaube ich.
Ja.
Und es ist immer einfacher, ein paar Sachen rauszuheben, die, wo du sagen kannst, ja, das war jetzt vielleicht nicht so gut und hätte. Und hier ist es schwierig, irgendwas zu finden, um sich.
Ja, total.
Ne? Und es ist auch irgendwie so schlüssig und ein Werk, das ich mir schwer tue, zu sagen, so deshalb. Genau deshalb und mehr deshalb als deshalb.
Ja, richtig. Und das ist aber jetzt, das vielleicht Leute, die das noch nicht vor sich gesehen haben im Buchhandel. Ich hatte zwar gesagt, dass das mit schwarzem Buntstift gezeichnet ist, aber es ist Vollfarbe koloriert. Also es ist komplett, wie viele Seiten? Ich habe es hier vor mir
240
liegen. 240 oder so. Seiten mit einem auch einem sehr fetten Glossar hinten mit Quellenverweisen und so. Also es ist vollfarbig, aber trotzdem meistens auch sehr monochrom gehalten oder sehr, wie heißt das, so ein bisschen pastellig. so zartfarbig. Mhm. Aber
ich würde es auch fotorealistisch nennen, ja, um das Wort nochmal ein bisschen komisch zu benutzen.
Vor allen Dingen, wenn es eben in diesen Landschaften sind, also ja, wirklich die Grautöne, Grüntöne und so. Also das
bisschen
ist
entsättigt.
Entsättigt, richtig. Ja, doch, genau. Entsättigt trifft es sehr gut.
Uli, mach das doch mal ein bisschen zurückhaltender, hat die Redakteurin vielleicht gesagt.
Ja. Und aber was ich, vielleicht ist es schon total vorweggreifend.
Das ist egal.
Das ist egal. Was ich bei diesem Buch, was einfach mal vor fucking 50.000 Jahren spielt.
erschienen
ist.
Spielt, ja.
Dass ich so viel über heute gelernt habe dabei, weil ich das natürlich in Parallelität ziehe zu, wie Frauen gesehen werden oder welche Rolle sie innerhalb der Gruppierungen haben, welche Verantwortung sie innerhalb der Gruppierungen haben, wie sie gesehen werden, ob sie sexualisiert werden oder ob sie Gender Pay Gap, bla bla bla, ne, ob sie, ob sie im Matriarchat leben oder wie die Strukturen der Gruppen sind. Und so diesen, es wird erzählt von den kleinen Figurinen, die sehr, sehr, sehr weit verteilt auf der Welt innerhalb von 30.000 Jahren in der Machart in Gänsefüßchen relativ ähnlich waren. Also es wirkt wirklich wie von, sozusagen wie von einer Künstlerin, ne? So, wo man denkt, es ist Wahnsinn, dass sich über die Welt verteilt diese Art, Frauen darzustellen, so ähnlich stattfindet. Und eine interessante Zusammenfassung fand ich zum Beispiel, die mir auch den Titel noch mal ganz anders zugänglich gemacht hat, war, dass sie schreibt, dass zwischen vor 40.000 Jahren bis vor 10.000 Jahren alle Kunstwerke, wenn man sie so nennen möchte, die gefunden werden, zu 90% Frauenfiguren waren. Zu 90%. Und dann meinte sie, ja, und irgendwann gab es mal diesen Jesus Christus und ab dann änderte sich das. Und das fand ich schon faszinierend, dass wirklich in Ausgrabungsstätten Figuren, die man findet, zu 90% weiblich sind. Und dann sagt man so, die übrig gebliebenen Zähne sind nicht Männer, sondern auch Tiere. Also die restlichen 10% mischt sich alles, was es noch gibt. Also das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und das auch so der Blick darauf, eigentlich auch wenn man die sieht, weil die fast immer nackt sind, aber das liegt natürlich auch an der Zeit, ne? Die haben natürlich dann irgendwie kein Patagonia-Jacket an, sondern sind halt nackig. Das ist aber keine, obwohl das heute so oft gesehen wird, ja, irgendwie Fruchtbarkeitsgöttin, bla bla bla, wenn es so zur Not war, das ist einfach die Brigitte, die bei dir halt mit in der Gruppe an der Feuerstelle sitzt. Ja. Ne? So, also das ist schon, es ist, die Geschichte lehrt irgendwie oder erzählt, dass das sehr asexuell gesehen werden kann und eigentlich überhaupt nicht. So dieses, die sind eben sehr großbusig und sehr groß, breithüftig. Und das ist aber wirklich nicht irgendwie, ja, als Sexsymbol ist, sondern eben eine komplett. Ja.
Und gleichzeitig, wie zumindest für mich unsichtbar das bisher war. Also, ne, wenn du sagst, okay, alles, was älter ist als 10.000 Jahre, bestellt zu 90% Frauen da. Und wie wenig man davon sieht, würde ich sagen, ist nicht repräsentativ.
Ja. Und dann schreibt auch Uli Lust in dem Buch, dass wenn man in Naturkundemuseen ist, wo eine Person gezeigt wird, die diese Figuren fertigt, dann sind das immer Typen. Ich mach mir mal eine kleine Pippi. Ja. Das waren höchstwahrscheinlich, also es sind zu 100% Männer, die machen. Und das ist irgendwie auch nicht sehr wahrscheinlich.
Auch ganz viele von diesen Lernmomenten. Ja. Und oft sind das, wie das oft ist, wenn man über die Geschichte der Frau was liest, so, ah, fuck. Und eigentlich denkst du, wir haben alle, ah, fucks, schon mal durchgemacht, heute 2026. Mhm. Und nee, da gibt's noch ziemlich viele. So interessant fand ich zum Beispiel diese, also es ist total denkbar, ne, dass die Typen, die das ausgegraben haben auf der Schwäbischen Alt, die Figurinen, und ich dachte so, oh Mensch, die haben aber alle große Brüste. Ah, oh nee, das kann ich jetzt aber nicht ins Museum, ne? Mhm. Und das sind ja nur die hier, oh nein, das geht aber nicht, ne? Oder dann, wie sie darstellt, die Abbildungen von Neandertalern, als das durch illustrierte Zeitschriften ging und die auf Covern waren, ne? Mhm. Und dass das halt immer Typen waren. Mhm. Und die dann halt auch immer so stumpf maskuline Attribute zugeschrieben ja. bekommen haben. Ne?
Und das ist der nächste Punkt, der da genau reinkommt, dieses in Ausgrabungen, ne, Jäger, Sammler, und ja, die Männer sind die Jäger und die Frauen, die machen da, sitzen am Feuer und sammeln Bären, aber genau. die mit.
Weil es kann ja gar nicht anders
kann
sein.
Kann ja gar nicht anders sein. Und dann erklärt sie auch, wie das zu diesen ja, archäologischen Funden und zu diesem Missverständnis ja. gekommen ist, weil Urzeitmenschen mussten einfach, damit es in der Gruppe so funktioniert und weil sie wirklich so agil sein mussten mit Wetter und anderen Raubtieren, es mussten alle alles können. Und die Menschen generell waren viel größer und auch die Frauen waren viel größer und waren halt sehr muskulös. Also sie waren eigentlich eher so, wird hier in dem Buch mit Olympionikinnen beschrieben. Also so, wenn man eine Kugelstoßerin sieht, würde man auch denken, ja, ich glaube, die könnte auch sich mit irgendeinem Tier. So, und dass einfach die Statur ganz anders war und dass aufgrund dieser Staturen, dieser großen, die Muskel sieht man ja nicht mal, man sieht ja meistens am Abrieb, wo Muskulatur am Skelett angehaftet war, wurden viele Skelette fälschlich als Männer identifiziert. Und ja, wahrscheinlich war die Hälfte der Skelette, die alle Männer waren, eben zur Hälfte Frauen. Und dadurch hat sich so dieses Ungleichgewicht von Frauen waren keine Jägerinnen. Und das finde ich sehr schön, dass es sehr eindeutig mit diesem Mythos aufräumt. Ja. Und
verdammt bitter, dass wir dazu zurückkommen, dass Leute wieder Frauen aufs Skelett gucken und sagen so,
dass das Becken irgendwie sehr gebärfreudig aussah, das war jetzt für die, egal, es muss ja ein Typ sein, da war ja ein Jäger. So, also dass viele Sachen, die dafür sprechen, man die ausklammert, weil es nicht sein kann. Ja, ja. Ne? Das ist schon
Seufz.
Ja, und das, und zum Beispiel gab es auch von indigenen Völkern, die noch heute in ganz schrecklichen Reservoirs, das wird dann auch später auch beschrieben, von zeitgenössischen Journos besucht wurden, ist es auch noch relativ lange so gewesen, dass auch das nur Männerjagen aufrechterhalten worden ist, weil wenn nur männliche Berichterstattende da sind, dann gingen auch nur die Männer mit denen, um denen was zu zeigen. Und dann einmal kam eben eine Journalistin mit und gesagt, ja, ich würde das auch gern sehen. Und dann hat eben die Jägerin gesagt, ach so, wenn die dabei ist, dann gehe ich auch mit. Und dann merkten die, also es war ein Paar, also ein Mann und eine Frau, die vermeintlich monogam miteinander gelebt haben. Und dann sind die beiden mit auf Jagd gegangen und die zwei Journalisten sind mit denen mitgekommen. Und dann stellten die fest, dass die so eingespielt sind. Also die waren ganz eindeutig im Alltag immer miteinander auf Jagd. Ja. Und dass sie merken, okay, das ist also wirklich, wie man wenn du Beobachter sein möchtest in einer Situation, dann musst du natürlich auch ein Umfeld schaffen, was möglichst, also dass du quasi nicht da bist als Beobachter. Ja. Ne? Das ist irgendwie eine realistische.
Müssen wir jetzt das ausbaden, wo die nicht weit genug gedacht haben.
Ja.
In meiner kurzen, normalen Unikarriere hatte ich ein Seminar besucht der Kulturanthropologie. Du merkst schon an meiner sicheren Aussprache, wie viel da haften geblieben ist. Aber so, man kann es vielleicht grob runterbrechen darauf, dass das, was die dort erforscht haben, ne, war vermutlich ethnografisch, genauso halt viel über die Forschenden aussagt, wie über ihr Forschungsobjekt, klingt komisch, naja, über das, was sie erforschen, ne? Und dass die anscheinend relativ lange gebraucht haben, da vielleicht mal zusammen zu gehen. Ja,
aber das zeigt, ist in der Geschichte auch ein interessantes Kapitel, wo dann auch heutigen indigenen Völkern gesagt wird, irgendwie bis hierhin, die sind dann auch umzäunt, so, das ist dann wie ein Nationalpark, da lebt das indigene Volk und drumherum ist dann so eine urbane, ne, so eine heutige Gesellschaft drumherum, so eine smartphone-süchtige Gesellschaft drumherum. Und dann wird sich da natürlich auch Gütern so ein bisschen gestritten. Natürlich, du willst natürlich eigentlich in das Areal rein, wo die leben, aber wir haben denen ja gesagt, die sollen das haben. Und wirklich diesen Clash von, ja, aber die, wie die da leben, die haben ja alle nichts an. Und ja, die leben da schon in einer rauen Natur und das ist schon ein hartes Leben. Und du siehst da eigentlich und denkst so.
Ja, du meinst, was die in Botswana da angestellt haben. Ja, genau. Haben, ja,
das und, ist ziemlich furchtbar. Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass es so, wir eigentlich, also für meinen Geschmack, so wie ich finde, wie man miteinander umgehen sollte und wie man mit seinem Umfeld und seiner Umwelt umgehen sollte, wir so viel verlernt haben und so viel kaputt gemacht haben und das in diese sehr materialistische, kapitalistische Welt und das, aha, das will uns dieses Buch sagen, natürlich so wahnsinnig viel kaputt gemacht hat, ne? Und dass man über die eigenen Verhältnisse lebt und vor allen Dingen auch über die Ressourcen lebt und dass wirklich dieser Draußenblick auf dieses sehr kleine, eingekapselte indigene Volk dann zu sagen, so, ja, die da, die Armen da drin und denkst du so, nee, ihr Armen da draußen. Also so wirklich, so dass, also viele Sachen, die beschrieben werden, also einmal, wie man wirklich im Wandel mit den Jahreszeiten verschieden reagieren muss und vorsorgen muss, aber eben auch nicht die Natur aussaugt, ne? Und auch gleichzeitig, was ich auch interessant war zu schreiben, wenn ein Tier geschlachtet worden ist, also ein größeres, wo du sehr aufwendig und sehr, sehr konzertiert miteinander arbeiten musstest, dann meistens warst du auch tagelang unterwegs und hast das Tier erlegt und dann brauchst du einen Läufer, der zurückrennt und sagt, wir haben den jetzt und dann müssen die mitkommen und alle zusammen, jeder schneidet was ab, weil du halt dieses Riesenmammut nicht zurückgeschleppt kriegst, sondern du musst das halt klein schneiden. Und da wurde aber, bevor man das zerlegt, wird da ein Theaterstück aufgeführt und es wird dem Tier gedankt. Und natürlich musst du dich mit denen auch gut stellen, weil du ja auch willst, dass du noch mal eins fängst. Sozusagen im Guten mit den Mammuten, sagt man Mammut? Mammuts. Ja. Mammuts. Also, dass man da wirklich sozusagen sehr wertschätzend agiert.
Ja.
Mit dem, was man, also nicht so, ja, haben wir geschlachtet und was essen wir jetzt, sondern so irgendwie so ein, es war ja auch wahnsinnig viel Arbeit, es ist ja nicht wie heute, ich gehe mal schnell zum Edeka und kaufe mir um 19.55 Uhr noch was, sondern was sehr viele Tage unterwegs, sehr zehrend, aber trotzdem so hungrig, wie man dann ist, dass man trotzdem sagt, so, aber wir sagen jetzt erstmal gescheit Danke, weil wir nehmen was und wir haben hier ein Leben beendet und das wollen wir irgendwie zelebrieren und wertschätzen. Und das fand ich irgendwie, hat mich sehr traurig gestimmt, weil wir davon heute so weit weg sind, dass wir einfach, also so neun, nein und ich haben. So.
Trotzdem macht das Buch nicht eine, jetzt erzähle ich wieder was aus meinem Kulturanthropologie-Seminar. Man könnte sich reindenken und sagen, oh, das ist besser, das ist natürlicher, ne? Mhm. Die haben es raus. Stimmt natürlich auch nicht ganz. Und ich finde, das ist in dem Buch schön eingebettet, weil du manchmal vergisst, dass du ein Buch liest, wo es um die Frau geht. Ne? Und dann manchmal kommt relativ lange auch keine Frau vor. Und dann kriegt es aber trotzdem die Kurve noch hin, weil es geht um was anderes, ne? Und das legt einfach dann nur den Unterbau für.
Ja, was es geht dann für, um die Rolle und die Verantwortung musstest du erstmal die.
Verästelungen des Themas. So. Was mir noch auffällt, wieso ich glaube, was dafür steht, dass das Buch sehr gut ist, ist, dass man eigentlich die ganze Zeit nur was erzählen will, was da Cooles drinsteht, ne? So wie du das die letzten 5 Minuten, glaube ich, gemacht hast. Und das ist mir, übrigens das Buch, wir haben das im Schaufenster zufällig gesehen und kurz davor ein kurzes Interview mit Uli Lust gesehen und dann war so, Lisa meinte, ah, das hätte ich gerne zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sowas, ne, und dann direkt besorgt und das war ein guter Riecher, und was wollte ich sagen? Genau, und uns passiert das Gleiche. Also, du unterhältst dich über dies und das und dann merkst du, liest du den Comic und weißt, ach, deshalb hat Lisa das gerade eben erzählt und mir ist genau das Gleiche auch schon passiert. Gestern gequatscht und dann ist mir hinterher aufgefallen, ich habe das gesagt, weil ich das in dem Buch gelernt habe gerade, ne? Du willst dieses Wissen sofort droppen. Einbauen, anwenden, droppen. Und ich glaube, das ist hier eine gute Leistung, dass das auch wirklich hängen bleibt.
Ja.
Weil ich meine vielleicht, auch vieles irgendwo schon mal aufgeschnappt und gehört zu haben, aber es bleibt nicht hängen. Und aber allein dadurch, dass ich jetzt hier 27 kleine Figürchen gesehen habe, und auch die Palette davon, ne? Es ist nicht nur eben diese eine Venus vom hohlen Fels, mhm, sondern, naja, das waren 30.000 Jahre von Venus-Geschichten. So, ja, ne? Und man braucht, glaube ich, diese Bandbreite, man braucht diese 240 Seiten, damit das auch, man muss es ein bisschen in sich reinhämmern, habe ich das,
ja,
Gefühl.
Aber es,
das ist das Hausaufgabengefühl, aber es ist ein gutes Hausaufgabengefühl.
Ja, aber es ist eben nicht so die Besonderheit, sondern, ja, das ist halt der Alltag über, ja, viele Jahrtausende und wie sich das so manifestiert und das war halt so. Ja. Und dann kann man das nicht, ja, mit einer so einer Figur, sondern das zeigt erst so, das war, das ist,
ja,
die weltweite Darstellungsform und die weltweite Art. Ja, also, mhm, auch, weiß ich nicht, ich fand auch faszinierend, dass Nomadinnen also sie haben, wie auch immer sie das hinbekommen haben, durchschnittlich alle 3 Jahre nur, in Gänsefüßchen ist für uns natürlich albern, aber nur alle 3 Jahre ein Kind gekriegt. Das heißt, sie müssen, mhm, in der Lage gewesen sein, irgendwie zu verhüten oder, mhm, das, weil es ist einfach im Gegensatz zum Menschen, also der Mensch ist ja im Gegensatz zu allen anderen Tieren.
Ich dachte, du sagst jetzt im Gegensatz zur Frau.
zu jedem anderen Tier, mhm, einfach mal sehr, sehr, sehr viele Jahre nutzlos. Ein Kälbchen, das fällt aus dem Kalb, also aus der Kuh raus und nach 5 Minuten steht das und kann auch schon wegrennen. Ja. Und so ein kleiner Mensch, den muss echt sehr, sehr, sehr lange rumtragen.
Ja.
Und deswegen, das ist natürlich auch blöd, wenn man eine Gruppe von 50 Leuten ist und die müssen rumziehen und irgendwie 30 Leute davon, die müssen von den anderen 20 Leuten geschleppt werden. Ist irgendwie, es funktioniert halt nicht. Und das so ein bisschen zu sagen, nee, können wir gerade nicht. Und jetzt brauchen wir noch mal wieder was. So, das zu steuern und zu kontrollieren, ist auch, fand ich eine interessante Art, die Menschwerdung anzugucken, dass man, mhm, zwar genau nach dem Faktor geht, irgendwie, wir müssen den Mensch an sich erhalten und deswegen, mhm, müssen wir Nachfahren schaffen, aber trotzdem, ja, passt aber gerade nicht. Dafür, das machen wir dann, wenn wir in der Savanne angekommen, mhm, sind. So, mhm. Also, dass man trotzdem das so ein bisschen praktikabel gestaltet, das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Und eben sehr,
ja,
sehr selbstbewusst und sehr, sehr, ja, so, weiß nicht, wie das.
Eingängig.
Ja, ja.
Ich habe überlegt, was habe ich für andere Sachcomics gelesen und sind mir andere auch so hängen geblieben? Und ich glaube, vielleicht, aber nicht so intensiv. Ich glaube, das macht einfach die vielen. Ja, Fucks machen das auch. Das bleibt richtig drin hängen, ne? Also ich gucke gerade in mein Regal rüber und da ist auch das super dicke Julia Words Buch. Towers, Tenements und Trash. Siehst du, den Titel kriege ich nicht mehr zusammen. Das sind auf jeden Fall 3 T's. Und da kann ich dir vielleicht auch noch 2, 3 Stories jetzt davon erzählen, aber der Rest, ja, passt schon. Ich habe es mal gelesen, hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Hausaufgabe. Mehr wie eine Hausaufgabe, ja, weil ich bin auch in der Mitte stecken geblieben. Deshalb wird uns das, glaube ich, hier irgendwann auch nochmal verfolgen. Ne? Aber ja, nee, ich drehe mich eigentlich nur immer wieder drum, wie gut das ist. Hast du andere Sachbuch-Comics gelesen und ist dir irgendwas hängen geblieben, was besonders gut oder schlecht ist?
Ich sag mal so, habe ich bestimmt, mhm, aber da mir jetzt gerade nicht eines einfällt, mhm, spricht das dafür, dass es nicht hängen geblieben ist.
Ja, das andere, was wir uns letztes Mal, als wir aufgenommen haben, angeguckt haben, den dicken Chris Ware-Karton, der auch viel mit Schaubildern arbeitet, ja, und so, ne? Aber das Schöne ist hier, dass die Schaubilder nicht, die sind nicht da, weil sie Schaubilder schön findet. Ja,
das hat nicht so Klassensprecher-Vibes. Mhm. So, ich weiß was. Sondern es ist einfach, es passt an der Stelle, ja, und es ist so, es hat, souverän und es ist einfach so, ja, da.
Es macht alles Sinn.
Ja.
Selbst die manchmal ein bisschen dünnen Jokes machen Sinn, weil brauchst halt hin und wieder ein bisschen Auflockerung, ne?
Ja.
Schön, wenn die Eule zuzwinkert.
Ja.
Und schön auch, schön, dass diese Leute, die sie abbildet, ne, die vor 1000 oder 10.000 Jahren gelebt haben, auch einfach quatschen, weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht, dass ich das noch nie so wahrgenommen habe, die haben natürlich auch über irgendeinen Scheiß gequatscht, ne?
Ja.
Die haben nicht nur gesagt so, ah Mist, ich bin so hungrig, wir müssen jagen gehen, Punkt. und das war's dann, so, ne? So, wenn ich mir Dioramen oder Ausstellungen in Museen angucke, dann habe ich das Gefühl, dass die eigentlich nur genau diese drei Funktionen hatten. Ja, aber ne?
Wir redet eigentlich gar nicht. Ne?
An unserem Feuer oder wir erfinden gerade das Feuer oder wir sind auf der Jagd oder wir sind halt Bären sammeln.
Ja, das sind keine Individuen, sondern irgendwie ein Stehen für was, aber sie sind nicht. Ja. Sie sind nicht einzelne Menschen mit einem einzelnen Leben und haben lustige Sachen erlebt.
So, als ob sie den Job Höhlenmensch ausüben.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist hier so schön vermischt mit dem, und ich glaube, da ist der Comic eben auch so gut, weil du kannst eine Sprechblase hinmachen, dann können die irgendwas sagen. Und wenn du, stell dir das in einem Film vor, wenn die halt salopp plaudern würden, ich glaube, das würde ein bisschen komisch aussehen. Ne? Es gibt diesen einen Beatles-Film, wo die mit Dinosauriern gleichzeitig existieren. Mhm. War das ein Beatles-Film? Naja, anyway, es gibt ein paar, Jurassic Park, nein, das war Chris Pratt. jedenfalls, ich glaube, der Comic bietet sich dafür sehr gut an, dass auf einen, also diese Alltäglichkeit,
ja.
Ne?
Ja, und Alltäglichkeit das, was du ist meintest, genau das
richtige
Wort.
Es war halt so, ja. Ne? Sehr gut zu illustrieren ist jetzt ein bisschen Head-on-Head, aber halt zu abzubilden oder so auch spürbar zu machen und fühlbar zu machen.
Ja, ja, und vor allen Dingen, weil du hast ja auf der Jagd irgendwas gelernt, natürlich erzählst du das auch weiter. Und also, ja, no shit, habe ich dir letzte Woche habe ich dir nicht zugehört.
Habe mich gleich dabei ertappt, wie ich gesagt habe, wie was fühlen. Und dann wollte ich gleich sagen, ich habe gelernt, dass Gefühle unerforscht sind in der Psychologie, weil Männer meistens sagen so, oh ne, Gefühle, das ist was ein Zeichen für Schwäche. Obwohl sie eigentlich fundamentaler sind als manchmal Angst oder, nee, als Angst vielleicht nicht, aber als andere kognitive Funktionen. Yeah. So, ne? Ja, das habe ich auf jeden Fall schon gelernt und mitgenommen.
Mehrwert auf jeden Fall. Aber ich habe so jetzt mein neues Lieblingswort, was man aber nicht in jedem Kontext sagen kann, zum Beispiel nicht, wenn man im Restaurant mit Freunden beim Essen ist, aber mein nächstes neues Lieblingswort ist defekieren.
Das ist gut, ja.
Den Teil der Geschichte fand ich zum Beispiel, war sehr auch für dieses, wir haben dann am Feuer miteinander gequatscht abends und haben dann was festgestellt, fand ich schön, weil natürlich während des Winterschlafs ist es natürlich total easy peasy. Man könnte einfach in die Höhle gehen und dann so, pst, okay, du greifst von hinten an, ich komm von vorne. Und dann nimmst du dir den Bären einfach, der pennt ja da. Das Problem ist aber, weil er so lange nicht defekiert hat, ist das Fleisch so bitter, dass man das nicht essen kann. Und erst wenn der im Frühjahr wieder eine Weile unterwegs war und in ein paar Flüssen rumgedingst ist und ein paar Karpfen gegessen hat, dann ist der wieder richtig juicy. So, und das weiß man halt, dass das Fleisch von einem schlafenden Bären nicht gut schmeckt.
Warte mal, ich hatte noch eine Einsicht. Genau. Es fängt an mit Höhlenmalerei. Na, zumindest meine ich, dass das relativ früh in diesen 240 Seiten auftaucht. Und ich dachte, oh, das geht jetzt bestimmt so weiter. Das wird so, weil es sich anbietet, diesen klassischen Hook zu machen. Oh, das sind die ersten Comics. Höhlenmalerei waren die ersten Comics. Ne? Und ich dachte, auf das geht
Joke
jetzt.
Den Joke hat sie verzichtet.
Genau, das geht so. Ich befürchte, das geht so weiter, ne? Weil der Comic liebt ja, über sich selbst zu schreiben. Ne? Und es gibt schon irgendwo den Moment, wo wir wieder diese Berührung haben, wo die Zeichnerin sich selbst zeichnet beim Zeichnen des Panels, das sie gerade zeichnet. Ne? Das wir auch hatten bei. Vor ein oder zwei Sendungen. Anders kann es gar nicht sein.
Nee, bei Thorogood, glaube ich, hatten wir das. Zoe Thorogood.
Ja, das kann sein. Genau, ja. Und, aber nee, das war einfach nur ein Aspekt von diesen vielen Aspekten, die wir haben. Ne? Und das fand ich schön entspannt.
Ja.
Dass sie das feststellen kann und aber darauf verzichten kann, da ein Riesending oder eine Rahmengeschichte oder sowas draus zu stricken. Ja. Ne?
Ja, auch zu Beginn, wo es darum geht, ne, wo man eben Kunstwerken begegnet und das sind ja alles nur Dudes, ne? Oder wenn dann haben die, halten die ihre Schniedelchen zu oder halten sie ganz stolz durch die Gegend oder dann haben Frauen meistens keine Arme mehr, weil die abgeschlagen worden sind und so. Und da finde ich auch ganz am Anfang schön, ich liebe das ja, das Bild im Bild, dass sie dann, was ist hier Dingens, ach, da steht nur Den Haag. Das ist doch
Rembrandt?
Rembrandt, genau. Und dann haben wir den Kuss
Die Nachtwache oder so? Nee, das ist, glaube ich, ein anderes.
Doch, ich glaube, das ist die Nachtwache. Und der Kuss von Klimt. Mhm. Und es gibt durchaus Comics, die dann das Bild des Bildes, weiß ich nicht, entweder einen Filter drauf machen oder einfach ein Foto einsetzen. Und diese Bilder sind jeweils genau in ihrem Stil gezeichnet. Ja. Und du erkennst trotzdem sofort, welches Bild es ist.
Und nicht abgepaust.
Und nicht abgepaust, genau. Oder hier auch Caspar David Friedrich und so. Also das so Sie greift wirklich eben existierende Kunst und gibt denen ihre Handschrift und das ist trotzdem ganz universell, nicht ganz universell, sondern das Gegenteil, ganz speziell nur dieses Bild.
Auch die Wiedergabe der Steinchen, der Skulpturen und
ja.
Die ist irgendwie nochmal anders fühlbar, wenn das durch eine Person Filter gegangen ist, die sie gezeichnet hat.
Ja.
Das ist nochmal was, die Hand ist dann nochmal anders im Spiel.
Ja, ja, voll.
Ha. Haben wir noch irgendwas? Ich bin super gespannt, was im zweiten Teil passiert.
Ja.
Weil es gibt hinten so einen Teaser.
Mhm.
Ne? Und erstaunlicherweise darf da auch wieder ein Typ zu Wort kommen.
Mhm.
Der Alan Moore, den ich auch gerne mag. Weiß nicht, ob du Watchmen mal gelesen hast. Das, was jeder Typ in meinem Alter im Regal stehen haben muss. Und dann also auch eine Meinung zum Film haben muss.
Ich glaube, bei so einem Typ wie dir habe ich das irgendwann mal im Regal gesehen und so daumenkinomäßig durchgeguckt. Aber ich glaube, mehr davon. Aber ich trotzdem, die Charakter sind ja sehr ikonisch, die kenne ich schon. Aber ich glaube, ich habe es nie im Zusammenhang von vorne angeschaut. Das Buch endet mit einem Teaser. Und wir haben aber schon die Schamanen als Kind kennengelernt, um die es wahrscheinlich im zweiten Teil gehen wird. In der zweiten, wenn nicht im zweiten, ist in der
jetzt
zweiten Hälfte.
Habe ich das verstanden.
Also ja, die.
Weil das letzte Kapitel ist auch narrativer, würde ich sagen. Ne?
Genau, dass das Mädchen Ness, das ist deren Mutter die Schamanin oder eine aus der Gruppe.
Ja, ja. Ja.
Und sie hat aber die Eigenschaften, die man als Schamanin oder als Schamane haben sollte und so. Also es werden auch kleine Kinder. Switch zurück, nicht kleine Kinder, sondern wenn Mädchen das erste Mal ihre Periode haben, werden sie in dem Volk, wovon zum Schluss die Geschichte die Rede ist, werden zu diesem Zeitpunkt einfach über Nacht fortgeschickt und sagt, bleib so lange, wie du die Periode hast und du bist auf dich gestellt. Und wenn du wiederkommst, bist du eine Frau und dann bist du allem gewachsen, weil natürlich, die sind 24 Stunden am Tag, sind diese Völker auf nächstem Raum mit anderen Menschen. Also sie schlafen jetzt zu mehreren zusammen in Jurten. Also das heißt, selbst in der Nacht sind die zu 10 Personen in einer Jurte und es wird zusammen gegessen und gejagt und am Feuer gesessen und deswegen ist es natürlich ganz eigenartig, auf einmal, auch wenn man so klein ist, über 4-5 Tage komplett auf sich allein gestellt zu sein. Aber es geht darum, eben das selber zu meistern und so ein bisschen ja zu gucken, was einem dann ja widerfährt oder eben auch die gar nicht erst die Angst aufzubauen, dass man irgendwie alleine was nicht könnte, sondern vielleicht alleine dadurch die Fähigkeiten, so ein bisschen durch die Not gedrungen, ne, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, notgedrungen so ein bisschen zu lernen, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich das hier gut durchstehe und dass ich vielleicht auch was für mich mitnehmen kann oder irgendwas feststelle, was mich ausmacht.
Ja.
Und sie entdeckt Brennnesseln und lernt, wo die Brennnesseln brennen und wo nicht und lässt die in einem sehr reißenden Fluss über Tage angebunden, wie so durchgebürstet vom Wasser, wo dann die Fasern sich komplett freilegen, also sozusagen das Grün sich komplett entfernt und nur noch die Fasern übrig bleiben. Und diese Fasern bringt sie dann zum Dorf und das ist dann, da ist immer die Frage, also ich glaube, das war immer der Teil, der mir nicht so gut gefallen hat, weil der so zu spezifisch eine Story ist. Mhm. Ich fand irgendwie eher die Sachen interessant, die sozusagen über den Menschen erzählt haben, nicht oder so an eine Geschichte, wo ich denke, ja, weiß ich nicht, ob die Story jetzt so stimmt. Bei dem anderen kann man dann sagen, ja, natürlich, das ist irgendwie in dem Zeit und Zeitraum datiert und es gab so eine Völkerwanderungen so, wenn man von oben drauf guckt, sind die genau in der Pünktchenlinie da. So lang sind die gewandert.
Ja, ja,
das,
ja.
Das kann man irgendwie nachvollziehen und das hat so einen wissenschaftlichen Charakter, den ich toll finde, aber stark finde ich, und so macht sie dann den Sack trotzdem wieder zu, dass genau diese extrem weird klingende Brennnesselfaser-Geschichte dazu führt, dass sie beschreibt, dass später es absolut gängig war, aus Brennnesselfasern Fischernetze zu weben.
Ja, das heißt, also du fandest es erst schlecht und aber dann doch wieder gut.
Das genau. Was du sagtest, dass weil man merkt, für was es gut ist. Also dass dieser eine Spin, dass der dann wieder zum großen Ganzen kommt.
Ja, ja, stimmt. Es ist mir auch aufgefallen, dass das jetzt mehr wir folgen einer Figur bei ihrem Alltag ist, ne?
Ja.
Ja, bin gespannt auf Teil 2. Den Segen von Alan Moore hat sie sich genommen wahrscheinlich. Vielleicht hat sie ihn gar nicht gefragt. vielen Dank fürs Einschalten. Hausaufgabe erledigt mit Freude.
Ja, jetzt ist nur das zweite Buch lesen, aber das.
Wir müssen uns noch gegenseitig danken, dass wir uns das jeweils Buch vorgeschlagen haben.
Ich bin dieses Mal auf der Leipziger Buchmesse. Ich bringe einfach den zweiten Teil mit.
Cool. Was machst du da? Willst du das hier erzählen? Nein.
Das weiß ich. Wollte.
Du fährst einfach hin.
Ich fahre einfach hin.
Die Cosplayer anschauen.
Ja, ich finde so natürlich den Manga-Fokus. Das holt mich leider nicht so ganz ab, aber ich werde gerne positiv überrascht und ich hoffe und freue mich auf ein positiv überrascht.
Möglicherweise siehst du auch was von mir. Ein Freund von mir baut Rahmen, wo man Hefte ausstellen kann und Bücher, damit die nicht bei dir im Regal rumstehen. Denkst du ja so, hab jetzt diese schönen Bücher, aber im Regal bringen die nichts. Und er hat einen Rahmen gebaut, da kannst du wechselweise so ein Buch reinstellen, ein Spread offen und dann hängt das an der Wand. Und er hat mich gebeten, ihm ein bisschen Beispielmaterial zu schicken. Und also vielleicht hängt da irgendwo in einem Wechselrahmen ein Heftchen von mir.
Stark!
Wenn nicht, ist das super peinlich, aber kriegt ja eh keiner mehr. Ich kann es mir behaupten. Buchmesser ist groß.
Genau. Habe ich nicht, es war so groß. Wir haben dieses Mal das Cover gar nicht beschrieben. Wir haben nur gesagt, dass wir im Buchladen stecken geblieben sind,
richtig,
weil wir das Cover angucken. Aber
beschreib's
wenn
mal.
Wir jetzt in deinem Schaukasten dieses Buch einstecken.
Wir würden es offen in diesen Schaukasten stecken, aber wir das wäre nicht das also Cover, sondern das wäre eine ausgewählte Seite, deine Lieblingsdoppelseite oder so. Aber ja, das Cover ist, es hat genau den Hellblauton meiner Bettwäsche gerade, deshalb hat sich das gut eingefügt, als es dort lag. Und wir sehen eine rote Höhle, die fleischig aussieht. Und du musst weitermachen, weil aus diesem Winkel kann ich es nicht ganz so gut.
Und es gibt.
Drunter steht übrigens Reprodukt, wo es erschienen ist. Wieder super Arbeit.
Es ist
sehr
super, wenn man
Buch.
Draufschreibt, wo man erschienen ist. Es ist genial. Reprodukt. Und zwei Figuren steigen in diese sehr fleischige Höhle. Und ein dritter kleiner Mensch ist an die, so als in so einem Rucksäckchen, in so einem Tragetäschchen an den Rücken.
Ein Baby-Yoda-Rucksack.
Und ich finde eigentlich sehr schön, das ist wirklich so eine, passt zu der Geschichte wirklich sehr gut, dass es so eine Reverse-Geburt ist, weil wir wirklich in diese Höhle steigen und in das Buch und in die Geschichte des Menschen und wirklich da reinsteigen und wirklich dann diesen gesamten Menschwerdungsprozess mit diesem Buch machen. Insofern ein sehr treffend, sehr schön gefundenes Cover.
Und das war ein guter Abschlusssatz, glaube ich.
Gut.
Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Eure Earth Friends.